HR Info. Kulturlust.
Mit Christoph Schäffer. Zwischen Dom und Römer baut sich Frankfurt gerade eine neue Altstadt, die in etwa einem Jahr fertig werden soll. Doch schon in diesen Tagen wird ein Gebäudekomplex feierlich eröffnet, der ebenfalls Teil dieser Altstadt ist, ohne dass hier die untergegangene Fachwerkromantik rekonstruiert worden wäre. Es geht um den Neubau für das Historische Museum, der einen neuen Blick auf Frankfurt und seine Geschichte möglich machen soll.
Die Stadt ist das eigentliche Ausstellungsobjekt, die ganze Stadt. Das, was hier ausgestellt wird, dient nur noch dem Verständnis der Stadt, in der wir uns gerade bewegen.
Sagt die Architektin Jorun Ragnarsdóttir. Am Mittwoch wurde das neue Museum offiziell an die Stadt übergeben. Und an diesem Wochenende haben die Bürger zum ersten Mal Gelegenheit, die neuen Räume zu erkunden. Mehr dazu gleich im Gespräch mit Museumsdirektor Jan Gerchow. Außerdem der Büchercheck mit dem neuen Roman von Doris Knecht. Alles über Beziehungen. 6 Jahre Bauzeit, Kosten von rund 52 Millionen Euro und jetzt ist es fertig, das neue Historische Museum Frankfurts. Neben dem großen Ausstellungsgebäude gibt es einen neuen Eingang und zwischen beiden einen großen Platz mit einladender Treppe. Der Entwurf stammt von dem Stuttgarter Architekturbüro Lederer Ragnarsdóttir Oey, das nicht zuletzt für seine Museumsbauten schon oft ausgezeichnet wurde. HR-Inforeporter Stefan Bücheler hat sich von der Architektin herumführen lassen.
Hier ist auch so eine Ausgrabung, die auch später zu dem Projekt kam, die wir dann integriert haben in den Entwurf. Ursprünglich hatten wir das Konzept und dann gab es viele unerwartete Sachen.
Jorun Ragnarsdóttir deutet auf die alten Steine weit unten. Die Architektin erzählt, wie sie ihre Pläne ändern musste. Da wurde nämlich in der Baugrube eine gut erhaltene, 700 Jahre alte Hafenmauer aus der Zeit der Staufer entdeckt. Und was als Innenhof zwischen einem alten und einem neuen Gebäudeteil geplant war, ist jetzt Raum für ein einzigartiges Stück Stadtgeschichte. Das passt aber ganz gut zu den Ideen der 1957 in Island geborenen Architektin. Sie will mit ihren Bauten Räume schaffen. Gerne auch öffentliche Räume, so wie den, der zwischen dem neuen Foyer und dem großen, 60 Meter langen Ausstellungshaus entstanden ist.
Unsere Bauten sind keine Objekte, sondern die machen öffentlichen Raum. Sehen Sie zum Beispiel diesen Raum. Die Häuser sind nebensächlich. Das Schöne ist, wir haben jetzt wieder eine neue Querverbindung hier parallel zu dem Fluss.
Das neue Museum schenkt Frankfurt einen neuen Platz und der schafft Verbindungen. Vom Haus Wertheim, dem einzigen Fachwerkhaus, das Krieg und Bomben überstanden hatte, bis zu den historischen Mauern des Saalhofes im Museum. Eine breite Treppe führt hoch zu dem Museumsplatz. Diese Stufen werden sich Touristen und Frankfurter schnell erobern, auch zum Hinsetzen und Eisessen. Das Museum öffnet sich zur Stadt und die Gebäude protzen nicht. Obwohl der Neubau dem Museum jetzt 4200 Quadratmeter Ausstellungsfläche beschert, passt er mit seinem schwarzen Schieferdach und den roten Sandsteinmauern wie selbstverständlich auf den Römer. Für Architektin Ragnarsdóttir war immer die Frage:
Was ist typisch für die Stadt Frankfurt? Welche Fensterformate, also wo können wir Kontakt mit der gebauten Tradition in der Stadt aufnehmen? Und das haben wir versucht, immer diesen Kontakt. Also wenn Sie zum Beispiel diese Streben hier anschauen von dem großen Ausstellungsgebäude und dann die Nikolaikirche betrachten, dann verstehen Sie, warum diese Streben da sind.
Das Ausstellungshaus sucht den Kontakt zur Stadt. Für die Besucher bietet es Ausblicke auf den Römer oder auf den Eisernen Steg.
Die Stadt ist das eigentliche Ausstellungsobjekt. Die ganze Stadt. Das, was hier ausgestellt wird, dient nur noch dem Verständnis der Stadt, in der wir uns gerade bewegen.
Das ist die Idee dieses Entwurfs, der den Architektenwettbewerb 2008 gewonnen hatte. Für Jorun Ragnarsdóttir ist mit der Übergabe der Gebäude jetzt ein langer Weg zu Ende. Und am Ende lächelt sie.
Es ist durchaus ein schönes Gefühl, eine Erleichterung. So, jetzt ist einfach so eine Hürde übersprungen. Das ist ganz schön.
Die Architektin Jorun Ragnarsdóttir beim Rundgang durch das neue Historische Museum in Frankfurt mit Stefan Bücheler. Die neuen Ausstellungen über Frankfurt einst und Frankfurt jetzt werden erst im Herbst eröffnet. Doch schon an diesem Wochenende sind die Bürger zur freundlichen Übernahme der Gebäude eingeladen. Der Eintritt ist frei und es gibt ein Festprogramm mit Musik, Theater, Sonderführungen und kulinarischen Angeboten. Ich habe mit Direktor Jan Gerchow über sein neues Museum gesprochen. Zunächst aber wollte ich wissen, ob er denn den Abriss des Vorgängerbaus, ein Betonklotz aus den 70er Jahren, nicht auch ein bisschen bedauert hat.
Also ich bin Historiker und von daher versuche ich sozusagen einen Sinn in der Vergangenheit zu sehen, auch wenn er eigentlich nicht mehr in die Gegenwart passt, also diese Vergangenheit nicht mehr so richtig Sinn hat in der Gegenwart. So geht mir das auch mit dem Betonbau. Der hat einen großen Sinn gehabt, auch wenn er damals schon angeeckt ist. Er wollte ein Kontra sein. Lernort Kontra Musentempel war die Aussage. Ich will kein Museum sein, ich will kein Kulturtempel sein, ich bin eine Gesamtschule, war die Aussage dieses Baus. Und das andere ist natürlich, dass dieser Bau am historischen Platz der Stadt stand und da einfach nicht reingepasst hat. Und dieses Szenario zwischen Technischem Rathaus, was ja der Geschwisterbau war, und Historischem Museum sozusagen eine Betonterrassenlandschaft zu errichten. Diesen Plan gab es ja mal, der ist schon in den 70er Jahren nicht realisiert worden. Und damit waren beide Gebäude, das ist Museum erst recht, waren sozusagen out. Und deswegen ist es auch richtig, dass es weg ist.
Jetzt also der Neubau, der das Historische Museum erweitert zu einem eigenen Stadtviertel mit einem kleinen Platz in der Mitte oder sogar einem recht einladenden Platz. Geplant von dem museumserfahrenen Stuttgarter Büro Lederer, Ragnarsdottir und Oey. Und der greift ja Materialien und Formen der Frankfurter Altstadt, wie sie jetzt neu gebaut wird, auf. Welche Rolle wird das Historische Museum spielen im Kontext dieser neuen Altstadt zwischen Dom und Römer?
Also ich denke, wir gehören dazu. Wir gehören zu dieser neu bearbeiteten Altstadt, genauso wie Dom Römer. Aber wir haben eine andere Haltung. Wir nehmen eine andere Haltung ein. Wir haben ja auch originale Bausubstanz, nämlich den Saalhof. Der ist zwar im Krieg schwer beschädigt worden, aber die Substanz war erhalten. Und der ist ja großartig renoviert worden, 2008 bis 2012. Und der wird jetzt in, wie ich finde, ziemlich genialerweise ergänzt von dem Bau von Lederer, Ragnarsdottir, Oey. Das ist eine besondere Situation, die man auch nicht vergleichen kann mit Dom Römer. Also für uns kam eine Rekonstruktion von Altstadthäusern, die damals standen, nicht in Frage, auch weil wir tatsächlich originale historische Bausubstanz haben und das auch unterscheiden wollten. Und ich glaube, das ist gelungen mit dem Entwurf, weil der Saalhof wird ergänzt, deutlich erkennbar als Ergänzung, aber als eine, die fortsetzt. Die setzt den alten Bau fort, schreibt ihn praktisch fort. Und die andere Seite ist ein Ausstellungshaus, was eindeutig ein moderner, großer Bau ist, der sich aber in der Sprache der Architektur, in den Dachformen, den Materialien und so weiter eindeutig anlehnt und orientiert, sowohl am Saalhof als auch an den übrigen Großbauten der Altstadt. So, und das ist eine Umgangsweise, die unterscheidet sich schon von Dom Römer, die ist aber, glaube ich, kompatibel. Ja. Und deshalb sind das zwei interessante Positionen, die die Stadt Frankfurt jetzt in ihrem historischen Herzen hat, die, glaube ich, auch über das hinausgehen, was zum Beispiel in Dresden, wo immer so viel hingeschaut wird, wenn es um dieses Thema geht, gemacht wurde.
Sie feiern jetzt an diesem Wochenende die freundliche Übernahme mit einem großen Bürgerfest. Samstag und Sonntag Eintritt frei in dieses neue historische Museum. Aber die Ausstellung, die dort kommen wird, die neue Dauerausstellung, die ist noch gar nicht da. Was kann man denn jetzt erleben?
Ja, ich glaube, man kann schon eine ganze Menge erleben, auch wenn, wie Sie richtig sagen, das Ausstellungshaus erst Ende September eröffnet wird. Aber es gibt zwei neue Foyers. Es gibt eine völlig neue Eingangssituation des Museums. Man kann den Stauferhafen schon sehen, dieser berühmte archäologische Fund, der das ganze Bauprojekt auch ein bisschen durcheinander gewirbelt hatte.
Also da ist so eine alte Kaimauer aufgetaucht, von der man, glaube ich, gar nichts wusste. Und plötzlich musste das integriert werden in den
Genau, Bau. In der Tiefe hatte man nicht gegraben. Man hat einen halben Meter oberhalb aufgehört, auch aus guten Gründen. Und hat dann aber eben diese Hafenanlage aus dem 13. Jahrhundert gefunden. Und was eine absolute Seltenheit ist, Häfen sind Verschleißbauten. Und sowas in originaler Substanz, was im frühen 14. Jahrhundert zugedeckt wurde, zu finden und in einem Museum erhalten zu können, das ist ein Must. Also wo, wenn nicht bei uns, wäre sowas erhalten worden. Also das ist zu sehen und wird auch erklärt. Der neue Platz mit seinen Skulpturen auf der Südseite und den Fragmenten, Steinfragmenten der Altstadt auf der Nordseite. Die karolingischen oder ottonischen Reste, die wir auch noch gefunden haben. Das ist ja der einzige Ort in der Stadt, wo man alle drei Mauern, die die Stadt jemals hatte, an einem Ort sehen kann. Wir haben eine neue Gastronomie. Die Familie Exenberger betreibt unser Café Frankfurt, wie es dort heißt. Wir haben 3 Innenhöfe. Man kann dort sozusagen auf Karolinger-Niveau, auf dem Niveau des 9. Jahrhunderts rumlaufen, auf dem stauferzeitlichen Niveau des 12. und 13. Jahrhunderts und auf dem Burnitz-Niveau. Architekt Rudolf Burnitz hat einen unserer Bauten errichtet, das ist 19. Jahrhundert. Also all diese Gebäude, die sind zu sehen.
Nochmal zurück auf die Zeit, in der gebaut wurde, in der das Historische Museum nur eingeschränkt an dem Ort arbeiten konnte. Da waren Sie ja viel unterwegs mit Aktivitäten wie Stadtlabor unterwegs. Sie haben die Stadtteile erkundet. Sie haben auch in dieser Zeit Ihre Online-Aktivitäten stark ausgebaut, waren in den sozialen Netzwerken aktiv und tun das immer mehr. In Zeiten, wo das Museum so mobil ist und auch online ist, welchen Sinn hat es da eigentlich überhaupt noch, ein Museumsgebäude zu bauen? Braucht man das heute noch für ein Museum?
Ja, ich denke, dass das ganz unbestreitbar ist. Wir hören ja auch nicht auf, unsere Wohnung zu verlassen und an unsere Arbeitsplätze zu gehen und auswärts essen zu gehen und so weiter und ins Kino zu gehen. Also ich glaube, dass sogar mehr noch ein Museum ein Ort der echten Dinge ist. Ich meine jetzt nicht im Sinne von Manufaktum oder so, sondern ein Ort, wo authentische Dinge aufbewahrt, interpretiert und gepflegt werden, wo man mit denen in Berührung treten kann. Das sind Wissensdinge, oft Dinge, die viel in sich tragen, die viel transportieren an Aspekten, die die Stadt angehen oder die geschichtlich sind. Dafür braucht es Kultureinrichtungen. Und wenn wir die nur aufbewahren, ohne dass man sie auch dreidimensional sehen kann, machen wir was falsch.
Jan Gerchow, Direktor des Historischen Museums Frankfurt, das an diesem Wochenende seinen Neubau feiert. Also Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr ist der Eintritt frei. Es gibt Musik, Theater und spezielle Führungen und auch die Museumsgastronomie zeigt, was sie kann im neuen Historischen Museum Frankfurts.
Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info.
Eine Rockband, die vor genau 50 Jahren ihre erste Single rausgebracht hat, die ist auf jeden Fall reif fürs Museum. Vor allem, wenn sie die Popgeschichte so beeinflusst hat wie die britische Band Pink Floyd. Mit ihrer einzigartigen Verknüpfung von Musik, Design und visuellen Effekten hat sie auf der Bühne neue Maßstäbe gesetzt. Jetzt wurde im Victoria and Albert Museum in London eine große Pink Floyd-Retrospektive eröffnet. The Mortal Remains heißt die Ausstellung. Thomas Spickhofen über die sterblichen Überreste einer großen Band. Arnold Lane had a strange.
Für die Bands heute sei alles viel schwieriger, sagt Roger Waters. Der Rock'n'Roll sei viel kontrollierter als damals, als Pink Floyd jung gewesen sei.
Bands now find it harder to do anything. I think Rock'n'Roll is more controlled now than it was when Pink Floyd was young. Collecting clothes, moonshine, washing
lime. Mit Arnold Lane brachten Bassist Waters und Pink Floyd 1967, vor 50 Jahren, ihre erste Single auf den Markt. In Westdeutschland hieß der Bundeskanzler Kiesinger, in Ostdeutschland der Staatsratsvorsitzende Ulbricht. Von da an prägten Pink Floyd die Rockmusik auf eine ganz besondere Art, die Victoria Brokes, Kuratorin im Victoria and Albert Museum, auch heute noch faszinierend findet.
Pink Floyd
Pink Floyd waren wirklich ganz vorn dabei, in dem Moment, in dem Musik und Kunst und Architektur miteinander verschmolzen und die Leute die Grenzen niedergerissen haben.
Das Album The Dark Side of the Moon brachte 1973 den großen internationalen Durchbruch für Pink Floyd auf dem Plattenmarkt, aber ihr Werk ging immer weit über die Musik hinaus. 3 der 4 haben Architektur studiert und das merkt man den monumentalen Kompositionen ebenso an wie den aufwendigen Bühnenbildern und gigantischen Kathedralen aus Licht.
Look at how their touring developed from
Wir gucken, wie sich ihre Tourneen entwickelt haben. Von Bühnenshows, die sehr schwer umzusetzen waren, weil es die Industrie dafür damals noch gar nicht gab, hin zu dieser Rock-Architektur des Tourens.
Neben vielen visuellen Effekten und akustischen Tricks bietet die Ausstellung aber auch eine liebevolle Sammlung von Pink Floyd-Devotionalien. Instrumente, Mischpulte, handschriftliche Notizen von Gitarrist David Gilmour, wie die Show eröffnet werden soll, oder Skizzen von Roger Waters zum Bühnenaufbau und zu Plattencovern. Bis hin zu Liebesbriefen des Teenagers Syd Barrett, dem ursprünglichen Gründer von Pink Floyd, der auf die Drogentalfahrt geriet und dem die Band später Wish You Were Here widmete.
So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain.
Die Zusammenarbeit mit Pink Floyd sei schon sehr besonders gewesen, sagt Victoria Brokes. David Gilmour und Roger Waters bekennen sich beide dazu, nie dicke Freunde gewesen zu sein. Also wurde Schlagzeuger Nick Mason der Ansprechpartner. Er habe den Kontakt zu den anderen Bandmitgliedern gehalten.
It's had its ups and downs, but I think all great creative projects have.
Es hatte Höhen und Tiefen, aber das ist, glaube ich, bei allen großen kreativen Projekten so. Rock'n'Roll ist sehr unmittelbar und sie wollten vieles immer sofort klar haben. Aber ich glaube, am Ende haben beide Seiten große Freude an dem Prozess gehabt.
Ganz am Ende der Ausstellung gibt es im Victoria and Albert Museum dann noch einmal Pink Floyd live. Die letzte Nummer vom letzten Auftritt in der Stammbesetzung 2005 in London. Leinwand ringsum an allen vier Wänden, 25 Lautsprecher. Nicht jedes Wohnzimmer ist so ausgestattet für Pink Floyd und Comfortably Numb.
Hello. Is there anyone home? Come on, come on down.
Their Mortal Remains. Die Pink Floyd-Ausstellung im Victoria and Albert Museum London ist bis zum 1. Oktober zu sehen. Unser Korrespondent Thomas Spickhofen war für uns da. Beim Titel Alles über Beziehungen, da denkt man eher an ein Sachbuch oder gar an einen Beziehungsratgeber. Tatsächlich aber ist es der vierte Roman von Doris Knecht. Meine Kollegin Silvia Schwab hat ihn mit Vergnügen gelesen und dabei trotzdem das ein oder andere über Beziehungen gelernt.
HR Info. Der Büchercheck.
Viktor heißt der Protagonist. Er ist Regisseur und wird demnächst 50. Ein relativ unscheinbarer Durchschnittstyp voller Minderwertigkeitskomplexe, die er mit Arroganz kompensiert. Viktor ist umgeben von einer Traube von Frauen. Eine Ehefrau und zwei Ex-Frauen. Fünf Töchter aus drei Ehen. Schauspielerinnen, Mitarbeiterinnen, Frauen, die ihn bewundern oder vielleicht auch nur ausnutzen. Weil Viktor sich oft so schwach und klein fühlt, lässt er sich von ein paar Geliebten trösten. Und damit er sich nicht allzu mies vorkommt, stilisiert er sich vom Täter zum Opfer. Ein Therapeut bescheinigt ihm auf dringende Anfrage hin eine Sexsucht.
Es ging Viktor nun mal besser, wenn Viktor auch noch mit anderen Frauen schlief. Weil Viktor, das musste er sich selbst mitunter eingestehen, ein bisschen ein Narzisst war. Weil er sich und seine leider nicht offensichtliche, aber wenig bestreitbare Groß- und Einzigartigkeit gerne gespiegelt sah. Und weil er eben hypersexuell war.
Wer es geschrieben hat.
Die Österreicherin Doris Knecht ist Kolumnistin und Schriftstellerin. Ihr erster Roman »Gruber geht« war für den Deutschen Buchpreis nominiert und wurde verfilmt. Es folgten die Romane »Besser« und »Wald«. In »Alles über Beziehungen« mokiert sie sich über all das, was sie auch in ihren Kolumnen satirisch aufs Korn nimmt. Die Psychotherapeuten, die gar nicht an der Heilung eines Patienten interessiert sind, weil sie dann ja eine Einnahmequelle verlieren. Facebook und SMS, WhatsApp und E-Mail, die Viktors Seitensprünge möglich machen, ihn aber am Schluss auch verraten. Und den Theaterbetrieb mit seinen Eitelkeiten, Beziehungsgeflechten, Abhängigkeiten und Süchten.
Wie es geschrieben ist.
Witzig und sehr pointiert. Weil Doris Knecht eine intelligente Erzählerin ist, die nicht oder kaum übertreibt, sondern dosiert. Sie führt Viktors Sexsucht zum Beispiel ad absurdum, indem sie diese fast ernst zu nehmen scheint und nur durch die eine oder andere flapsige Bemerkung entlarvt. Dazu kommen eine Menge komischer Dialoge und Analysen von komplizierten emotionalen Gemengelagen. Viktor will sich zum Beispiel an keine Geliebte binden, trennt sich sofort, wenn Ansprüche angemeldet werden, ist aber umgekehrt total beleidigt, wenn eine Frau Schluss mit ihm macht. Er selbst ist einfach zu schwach, zu genusssüchtig, um klar Schiff zu machen.
Wie es gefällt.
Ich habe mich bestens amüsiert. Doris Knecht schreibt scharfsinnig, scharfsichtig, spannend und schlau. Wir lernen eine ganze Menge über Beziehungen. Wobei die Komik auch gebrochen wird, weil es einen ernsten Erzählfaden gibt. Magda nämlich, Viktors Frau, erfährt ja, dass er sie seit Jahren betrügt. Für Magda stürzt in diesem Moment ihr ganzes Leben ein. Aber sie wächst über sich hinaus, während Viktor in seiner Egozentrik stecken bleibt. Ein bisschen böse ist dieser Roman auch. Und sehr unterhaltend. Nicht nur für Frauen.
HR Info. Der Büchercheck. Jetzt auch in Ihrer HR Info Partnerbuchhandlung. Alle Infos auf hrinforadio.de.
Alles über Beziehungen, so heißt der neue Roman von Doris Knecht, erschienen im Rowohlt Verlag zum Preis von 22,95 Euro. Das war der Büchercheck von Silvia Schwab. Der Pritzker-Preis, das ist so etwas wie der Nobelpreis oder der Oscar für Architekten, gestiftet von einem US-amerikanischen Unternehmer und dotiert mit $100.000, wird die Auszeichnung jedes Jahr verliehen. An diesem Wochenende ist es wieder soweit. Doch der Pritzker-Preis geht diesmal nicht an einen der internationalen Stars der Szene, sondern an ein kleines Büro in Spanien, genauer gesagt in Katalonien. Oliver Neuroth stellt die Architekten und ihre Arbeit vor.
Wer bei Dunkelheit an der Joan Oliver Bücherei in Barcelona vorbeigeht, kann direkt in die hell beleuchteten Räume schauen und Menschen beim Lesen zusehen. Die Wände der Bücherei bestehen aus riesigen Glasflächen. Der Bau ist modern, kantig. Ähnlich klare Linien erkennt man beim Kindergarten El Petit Comte im spanischen Besalú. Eine auf den ersten Blick schlichte Architektur mit Flachdach. Allerdings ist alles in quietschbunten Farben gestrichen. Rafael Aranda, einer der drei Siegerarchitekten, erklärt die Idee des Trios so.
Wir möchten immer eine besondere Atmosphäre schaffen. Wir haben stets versucht, dass die Menschen ein Bauwerk quasi spüren, dass sich ein Gefühl des Wohlseins, der Schönheit einstellt. Wir glauben, dass diese Art von Architektur funktioniert, dass sich Schönheit auf diese Weise vermitteln lässt.
Rafael Aranda, Karma Pigem und Ramon Villalta arbeiten seit fast 30 Jahren zusammen. Ihr Büro ist nach den Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen benannt, RCR Architectes. Sie sitzen nicht in Madrid, Barcelona oder Bilbao, sondern in der Kleinstadt Olot in der Region Katalonien im Nordosten Spaniens. Gleich zu Beginn ihrer gemeinsamen Karriere entschieden sich die drei, vor allem in ihrer Heimat aktiv zu sein, bei ihren Wurzeln zu bleiben. Aber sie entwarfen nicht nur Bauwerke in Katalonien, auch im angrenzenden Südfrankreich und in Belgien. Und das stets zu dritt, sagt Ramon Villalta, denn gemeinsam gelängen die Projekte am besten.
Zu Beginn haben wir noch viel diskutiert. Mit der Zeit wussten wir aber, wie der andere denkt. Inzwischen verständigen wir uns über Blicke. Das war natürlich ein langer Prozess, der sich über Jahre erstreckt hat. Nun kennen wir uns so gut, dass wir eher mit dem Körper kommunizieren als mit Worten.
Von Modeerscheinungen in der Architektur hat sich das Trio fast nie beeinflussen lassen. Gerade das hebt die Jury des Pritzker-Preises hervor. Die drei Künstler hätten ein besonderes Gespür für den jeweiligen Ort, ihre Bauten eine unglaubliche Kraft, trotz ihrer Einfachheit. Für Architektin Karma Pigem ist wichtig, dass die Bauten aus einem Guss sind, ohne viel Schnickschnack. Was auch bedeutet, nur wenige Materialien kommen zum Einsatz.
Wir versuchen, ein Material in den verschiedensten Bereichen zu verbauen. In jeweils anderen Lackierungen, Veredelungen, und zwar möglichst raffiniert. So gelingt es uns, dass der Raum eine besondere Wirkung bekommt, rein und unverfälscht.
International ist das Architektentrio bisher nur wenig bekannt, anders als die Preisträger der vergangenen Jahre, die sich mit prächtigen Bauwerken in Großstädten oft schon einen Namen gemacht hatten. Für viele Beobachter der Szene ist es daher eine Überraschung, dass der Pritzker-Preis an die Katalanen geht. Die drei Architekten selbst waren von der Nachricht ebenso überrascht, sagt Karma Pigem.
Für uns ist der Gewinn des Pritzker-Preises etwas, was kaum in Worte zu fassen ist. Unser Gefühl sagt uns, jetzt aufzuwachen, unsere Werke bekannter zu machen. Dann beginnt unser Traum zu leben.
RCR Architektes, Oliver Neuroth über die Träger des Pritzker Architekturpreises, der an diesem Wochenende verliehen wird. Das war die Kulturlust in HR Info. Den Podcast zum Nachhören und Abonnieren finden Sie im Netz unter hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Schäffer.